Mit seinem Neo Royal. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es soll auch nicht um Erdogan gehen oder um Merkel oder um diesen ganzen Konflikt. Wo man sich so denkt, es wird sehr hochgekocht. Haben wir denn keine wichtigeren Probleme, als uns über so ein Gedichtchen Gedanken zu machen? Aber gut. Es geht heute um Jeremia und seine Botschaft. Und wir wollen da mal ein bisschen reingucken, mal sehen, was hat er denn für eine Botschaft, was hat er uns denn zu sagen. Und da wir letztes Mal so wenig Zeit hatten, möchte ich gerne etwas ausholen und ganz am Anfang noch anfangen. Ich möchte gerne anknüpfen an der Berufungsgeschichte. Wir haben das letzte Mal gehört, wie Gott dem Jeremia beruft und ihm sagt, ich habe dich erkannt, ich habe dich gesehen, noch ehe du geboren worden bist. Und der Jeremia, der hat an diesem Berufungsereignis von Gott zwei Bilder bekommen. Zwei Visionen. Es gibt ja viele Menschen mit großen Visionen. Donald Trump hat große Visionen. Wir wissen es aber auch aus der Geschichte Aristoteles. Er hatte Visionen, er hatte Träume für die Zukunft, er hatte große Pläne. Oder Mahatma Gandhi, Martin Luther King, kennen wir alle. Das waren Leute mit ganz großen Bildern und Visionen für die Zukunft. Und diese Visionen haben die total ermutigt und angetrieben. Jeremia hatte auch zwei dieser. Jetzt wollte ich gerade weiterklicken. Das ist übrigens eine Frage, um die es heute geht. Wie gehe ich eigentlich mit Kritik um? So, jetzt kommen wir zu dem ersten. Zu dem ersten Bild, das der Jeremia hatte. Und dieses Bild war ein sehr schönes Bild, ein sehr positives Bild. Also Jeremia hatte zwei. Die gehören irgendwie beide zusammen. Das eine ist voller Hoffnung, voller Zuversicht. Es ist ein sehr schönes Bild, das Bild eines Mandelbaums. Und dann hat er nochmal ein Bild. Das ist genau das Gegenteil. Es ist ein Bild von Zerstörung, von Angst, Panik. Es ist ein schreckliches Bild, das Bild eines brodelnden Kessels. Und ich möchte mit euch erstmal dieses erste Bild des Jeremia angucken. Steht in 1. Jeremia 1, die Verse 11 und 12. Ich habe den Thomas gebeten, mich ein bisschen zu unterstützen, weil ich euch ja schon erzählt habe, Jeremia ist sehr poetisch und deswegen passt es ganz gut, das mit Musik zu unterlegen. Was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, einen Mandelzweig. Du hast richtig gesehen, sagte der Herr. Denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Das ist das erste Bild, das Jeremia hatte. Ich stelle mir das so vor, das steht irgendwo in dem Garten, es ist noch Winter, es ist noch frostig. Und er schaut sich um und sieht irgendwie die kahle Landschaft und auf einmal fällt es ihm in die Augen, ein bisschen weiter weg, ein Baum, der schon blüht, die ersten Blüten hat. Und er weiß, das ist ein Mandelbaum, weil ein Mandelbaum blüht immer früher als alle anderen. Man könnte beim Mandelbaum denken, dass er im Winter gar nicht richtig schläft. Und auf einmal blüht er schon auf. Und er geht näher und hört die, so stelle ich mir es vor übrigens, und hört die Stimme Gottes. Und Gott sagt zu ihm, was siehst du? Der sagt einen Mandelzweig. Mandelzweig. Jetzt muss ich kurz nachgucken, ich habe es mir nicht gemerkt. Das ist ein kleines Wortspiel, was hier drin steckt. Nämlich zwischen Schaket, das heißt Mandel oder Mandelbaum, und Schoket. Schoket heißt wachen, erwachen, wachend sein. Dieses Wortspiel, das steckt hier drin. Und ich glaube, dass das Jeremia so ein bisschen beschäftigt hat. Ja, Schoket, Schaket, der Mandelbaum, er erwacht. Und dann sagt Gott zu ihm, du hast richtig gesehen. Gott spricht durch die Schöpfung zu ihm, aber allein durch die Schöpfung hätte er jetzt noch nicht erkannt, um was es hier eigentlich geht in dem Bild. Er braucht noch das Reden Gottes. Und Gott sagt, weißt du was, wie dieser Mandelzweig. Erwacht, blüht, so wache ich über meinem Wort, dass es auch passiert. Jeremia, was du hier siehst, bedeutet, Alle Worte, die ich zu dir spreche, die gehen in Erfüllung. Die werden Wirklichkeit. Alles, was du jetzt, was du von mir bekommst, jedes Wort, jedes Bild, ist schon so gut wie erfüllt. Und so schnell kannst du gar nicht schauen, wird's kommen. Halt dich an jedes Wort. Und das war ein ganz starker Auftrag für den Jeremia. Deswegen war ihm das Wort Gottes oft auch so eine Last. Weil er wusste, das passiert, das ist echt, das ist Wirklichkeit. Aber auch das Wissen, was Gott sagt, das tut er auch. Das war das erste Bild. Ein Bild, was dem Jeremia ganz viel Halt gegeben hat, gerade in Zeiten, wo er verfolgt worden ist, wo andere sich über ihn lustig gemacht haben, die anderen Propheten aus den Prophetenschulen ihm vorgeworfen haben, du hast keine Ahnung, du willst uns nur Angst machen, du redest nicht die Wahrheit, und er sich festgehalten hat, der Mandelzweig, der blüht schon. Und das zweite Bild möchte ich euch gern vorlesen, der brodelnde Kessel. Was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen siedenden Kessel, überkochen von Norden her. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Denn siehe, ich will rufen alle Völker der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, dass sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore Jerusalems und rings um die Mauern her und vor alle Städte Judas. Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen, um all ihrer Bosheit willen, dass sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihre Hände Werk anbeten. Dieses Bild ist gewaltig. Jeremia sieht einen Kessel. Ich stelle mir so vor, er sieht einen großen Kessel. Und dieser Kessel, der ist nicht einfach, steht der irgendwo über dem Feuer und köchelt, sondern dieser Kessel ist groß und er bewegt sich auf ihn zu. Und er brodelt und kocht und zischt und pfeift, eine richtige Bedrohung. Und dieser Kessel, der fängt an, sich zu kippen in seine Richtung. Und Jeremia weiß, je mehr der kippt, desto mehr heißes Wasser läuft daraus und verbrennt alles. Ein richtig schreckliches Bild, das ist ein richtiger Albtraum. Vielleicht hatte Jeremia den Albtraum sogar im Traum, aber wusste, das ist Wirklichkeit. Und Gott macht es ihm klar, ich werde Völker sammeln von Norden her und die werden kommen. Jeremia erlebt es an verschiedenen Punkten seines Lebens, unter anderem im Jahr 598 und dann nochmal im Jahr 587, dass die Babylonier herfallen über Juda. Dass die Babylonier letztendlich 587 vor Christus den Jerusalem platt machen, das ganze Land, den Tempel kaputt machen. Und das ist der düsterste Punkt der Geschichte Israels. Da geht alles flöten, alles. Und Jeremia sieht's immer schon vor sich, diesen brodelnden Kessel, der sich kippt auf zu ihm hin. Das war ein starkes Bild, was womit er leben musste. Und könnt euch vorstellen, das ist kein schönes Bild. Ich würde mir das nicht wünschen. Und ich glaube, Jeremia wollte auch so ein Bild nicht im Kopf haben ständig. Aber so war es nun mal. Das war seine Aufgabe, das schon zu sehen, was alle anderen nicht sehen konnten. Und jetzt kommen wir zu der Botschaft, die Jeremia hatte für das Volk. Die Botschaft hat so schön angefangen. So positiv. Und da wollen wir jetzt kurz mal reinhören. So spricht der Herr. Ich erinnere mich, Israel, wie vertrauensvoll du mir zugetan warst, in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner Brautzeit. Du bist mir gefolgt in der Wüste, im Land, wo nichts wächst. Damals hast du mir allein gehört, wie die erste Frucht des Ackers. Wer sich an dir vergriff, machte sich schuldig und wurde bestraft. Halleluja, preist den Herrn. Braut Israels. Das war so ein schönes Bild und die Menschen, die ihn ja gehört haben, vielleicht war er in Jerusalem und hat da am Tempel gesprochen und die Leute, die ihn gehört haben, die waren ganz beeindruckt. Das ist ihnen ins Herz reingefallen. Die Braut, das ist so ein schönes Bild, das hatte kein Prophet so klar wie Jeremia vorher. Dieses Bild, du bist meine Braut. Dich liebe ich über alles. Stellt sich so eine Braut vor im Hochzeitskleid, das ist total romantisch, ja, das ist, da fängt so richtig Hollywood ist da. Da fängt was Schönes an. Und dann geht's aber weiter. Ja, ich war es. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort, habt ihr mein Land verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Eure Priester fragten nicht nach mir. Die Leute, die Weisungen gaben, kannten mich nicht. Die Führer des Volks lehnten sich gegen mich auf. Und die Propheten redeten im Namen Baals. Alle beteten zu Göttern, die nicht helfen können. Darum muss ich, der Herr, euch anklagen. Und auch gegen eure Kinder und Enkel werde ich Klage erheben. Was so schön begonnen hat mit diesem Brautgedicht, mit dieser ersten Liebe, das endet mit einer Anklage, mit einem Gericht. Kramer gegen Kramer, der Bräutigam gegen seine Braut. Und die Vorwürfe, die Gott hier erhebt, die sind wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe mich gefragt, warum ist es so, dass wenn wir falsche Wege gehen oder uns falsche Entscheidungen treffen, dass es dann so schwer ist, wieder umzukehren, da rauszukommen. Und ich habe mal überlegt, wie das so bei mir ist. Bei mir ist es so, wenn ich einen falschen Weg gehe, dann merke ich das manchmal gar nicht. Oder manchmal mache ich es ganz bewusst. Und dieser falsche Weg, den ich gehe, der führt mich da hinein, dass ich schuldig werde. Dass ich was tue, was nicht richtig ist, was nicht recht ist. Dass ich mir schade, anderen schade. Und wenn ich das merke, dann schäme ich mich. Dann ist es mir ganz unangenehm. Dann merke ich, ich komme damit nicht klar und ich muss mich schützen. Dieser Schutz ist bei mir oft und bei vielen anderen Menschen auch eine Filterfunktion, dass ich die Anklagen, die an mich rankommen, von mir selbst, vielleicht von Gott, vielleicht von anderen Menschen, dass ich die einfach filter, dass ich das gar nicht hören will, dass ich das auf die Seite schiebe. Unsere menschlichen Filtersysteme sind unheimlich gut, meins zumindest, so dass man vieles einfach überhört, einfach zur Seite schiebt, so tut, als wäre es nie. Oder dass man es beschwichtigt und sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, das muss nicht übertreiben, das kann jetzt Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Und aus diesem Filterding wird dann nichts anderes, als dass da auf einmal Lügen in meinem Leben sind, die ich anfange zu glauben. Und aus diesen Lügen folge ich. Der Weg, den ich gehe, ist eigentlich ein guter Weg. Eigentlich ein super Weg. Und schon hänge ich drin in so einer Spirale oder in so einem Kreislauf und komme da kaum raus. Warum ist es so? Weil bei jedem Pfeil, den ich jetzt hier aufgemalt habe, passiert etwas. Nämlich, dass ich mich verändere. Nämlich, dass mein Herz sich verändert. Augustin hat mal so gesagt, wenn wir irgendwie hier Schuld oder in Schuld reinfallen, dann nennt er das, wir sind verkrümmt in uns selbst. Also ein Mensch, der sich auf einmal zusammenkrümmt, weil er sich ja schützen will. Ein Mensch, der, wenn er sich verkrümmt, immer härter wird, immer unzugänglicher. Und mit jedem dieser Pfeile passiert genau das. Wir verkrümmen uns und werden immer härter und immer unzugänglicher. In dieser Spirale war das Volk Israel gefangen. Und die sind da nicht mehr rausgekommen. Immer wieder sind Propheten gekommen, 100 Jahre vor. Jeremia war zum Beispiel Jesaja. Aber das Volk Israel wollte das nicht hören. Sie haben einfach die Ohren zugemacht. Sie haben gefiltert. Und die Frage ist, wie lässt sich das unterbrechen? Wie kommt man da durch so ein hartes, durch so einen harten Kreislauf? Wie kommt der Mensch aus seiner Schuld wieder raus? Und Gott geht mit dem Volk Israel ins Gericht. Er geht deswegen mit ihnen ins Gericht, weil das so nicht weitergehen kann. Weil alles, was er sieht, ist grauenhaft. Jeremia sieht nach und nach im Volk das, was Gott ihm dann zeigt und offenlegt. Zum einen ist das Problem, dass auf den Bergen ringsum der Gott Baal verehrt wird. Die Menschen dienen ihm einfach. Und es ist auf einmal völlig normal, dass dieser Baal auch da ist. Er ist der Fruchtbarkeitsgott, er ist der Wettergott und er ist ein Gott, den die Leute irgendwie lieben und sie können ihn gut brauchen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Gottesdienste, die gefeiert worden sind, das waren nicht so langweilige Tempelgottesdienste. Fruchtbarkeit hier. Da war Erotik drin, da war Leben drin, da war Ekstase mit dabei. Da ist man gern auf die Höhen gegangen und hat diesen Baal hat ihn angebetet. Das war cool. Und noch dazu ein Gott, der sich um das Wetter kümmert, dass es wieder regnet, dass die Sonne scheint, dass alles wachsen und gedeihen kann. Hey, das ist spitze. Weiß man gar nicht, ob das der Jahwe-Gott überhaupt kann. Und sogar die Priester im Tempel, die haben mitgemischt, die haben das unterstützt, die fanden es auch super und toll. Keiner hat gesagt, hey, wir wollen doch keine fremden Götter anbeten. Obwohl die Texte gelesen haben, wir hatten im Teamkreis erst das Richterbuch. Da geht's ständig darum, das Volk dient dem Baal und der Aschera und dann kommt die Gefahr von außen, werden sie angegriffen und Gott erweckt sich Richter und die machen wieder alles gut, besiegen den Feind und auf einmal hängt das Volk wieder Gott an, bis sie dann wieder fallen und wieder fallen. Und selbst die Priester haben das nicht gecheckt. Die Filtersysteme waren so ausgereift, war unglaublich. Die Propheten haben mit den Politikern eine Sache gemacht. Die haben sich zusammengeschlossen. Die Politiker haben ihnen gezeigt, was sie sagen sollen. Nichts mit Pressefreiheit. Ein Staat, der schon lange nicht mehr die Rechte seiner Bürger achtet. Gerichte, die man bestochen hat. Hingerichtet worden sind oft Unschuldige. Einfach nur, weil man sie aus dem Weg räumen wollte. Zinsen wurden eingeführt. Obwohl Gott irgendwann mal beschlossen hat, ihr sollt keine Zinsen verlangen. Und trotzdem, Wucherzinsen. Man hat Menschen in den Ruin getrieben, dafür, dass andere wieder reich werden können. Man hat wieder einen Sklavenhandel eingeführt, wie er in den anderen Völkern da war, aber nicht in Israel. Und das alles hat man gemacht im Namen Jahwes. So sieht's aus. Und dann ist Jeremia gekommen mit seiner Kritik. Und die war hart. Es war Schmähkritik, zumindest für die Leute. Die haben ihm es vorgeworfen, Jeremia, das ist Schmähkritik. Du beschmutzt uns alles. Du wirfst Dreck auf uns mit deinem Reden. Du gehst viel zu weit, Jeremia. Jetzt bist du zu weit gegangen. Dafür, du kleiner, junger Prophet, wirst du büßen. Du hast Dreck geworfen auf unsere Politiker. Mit welchem Recht wirfst du Dreck auf Politiker? Wir haben die zu achten und zu ehren. Du wirfst Dreck auf die Kirche. Du wirfst Dreck auf unsere Gesellschaft. Letztendlich triffst du mit deiner Kritik jeden Einzelnen von uns. Und das Schlimmste, du gibst Dreck auf den Tempel, du gibst Dreck auf Gott. Schande. Und man hat Jeremia das deutlich zu spüren gegeben. Wir hassen dich dafür. Jetzt möchten wir mal reinlesen in Jeremia 7. Das ist die Tempelrede des Jeremia, wo er sich ans Tor hinstellt. Es war vielleicht ein Festtag, ein Feiertag, viele waren da. Und Jeremia spricht knallhart aus, was Sache ist. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht. Ändert euer Leben und euer Tun. Dann dürft ihr hier wohnen bleiben. Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt, dies ist der Tempel des Herrn. Dies ist der Tempel des Herrn. Hier wohnt unser Herr. Damit betrügt ihr euch selbst. Nein, ihr müsst euer Leben und euer Tun gründlich ändern. Geht endlich gerecht miteinander um. Nutzt nicht Fremde, Waisen und Witwen aus. Vergießt nicht das Blut unschuldiger Menschen. Lauft nicht den fremden Göttern nach, die euch ins Unglück bringen. Nur dann könnt ihr hier wohnen bleiben, in dem Land, das ich euren Vorfahren als Erbbesitz gegeben habe. Seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt. Und dann kommt ihr und stellt euch hier in meinem Haus vor mich hin und sagt, uns kann nichts geschehen. Dabei tut ihr weiterhin alles, was ich verabscheue. Ist denn dieses Haus, das doch mein Eigentum ist, in euren Augen ein Versteck für Räuber geworden? Gut, dann werde ich es auch so ansehen. Das sage ich, der Herr. Schmähkritik. Wie kannst du, Jeremia, uns so beschmutzen? Und Jeremia spricht einfach an, was Sache ist. Und Jeremia sagt, und das ist wirklich Schmähkritik, ihr habt aus dem Tempel, dem Haus Gottes, eine Räuberhöhle gemacht. Jesus spricht das viele Jahre später auch nochmal aus. Ein Versteck für Räuber, da wo sich das Gesindel trifft. Ihr seid Räuber, ihr seid Gesindel. Ihr heckt im Tempel, trefft ihr euch und heckt aus, was ihr wieder kaputt und zerstören könnt. Eine Räuberhöhle habt ihr draus gemacht. Die Israeliten oder die Menschen aus Juda, aus Jerusalem, sind ganz schwer damit klargekommen. Sie konnten einfach diese Kritik nicht annehmen. Und ich habe mich genau damit beschäftigt. Mit der Frage, wie gehe ich mit Kritik um? Wer darf eigentlich mir sagen, wenn was in meinem Leben nicht ganz so richtig ist und stimmt? Und es ist ja ganz normal, dass wir falsche Wege gehen, dass wir schuldig werden. Ganz normal. Oft meinen wir es ja gut. Da wollen wir was gut machen und perfekt und werden schuldig. Genau deswegen. Da lieben wir unsere Kinder über alles und wir werden schuldig. Genau deswegen. Oft meinen wir es ja gut Wir wollen anderen nicht wehtun und werden schuldig. Wie komme ich raus aus dieser Schuldspirale, wo ich oft nichts mehr an mich ranlasse, wo ich verkrümmt bin in mich selbst? Und es geht eigentlich nicht anders, als dass hier jemand von außen in mein verkrümmtes Selbst reinspricht. Dass er sagt, darf ich mal mit dir reden? Ich muss dir mal was sagen. Viele werfen dem christlichen Glauben vor, da geht es ständig um Schuld, um Sünde, immer um das Negative. Man guckt immer auf den Menschen mit dem, was hat er schon wieder falsch gemacht, und wir sind halt keine guten Menschen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht um Gott, der auf das Volk Israel damals draufschaut und der sieht, dass sie nicht mehr frei sind. Er sieht seine Braut, die er liebt, und er sieht, dass sie gefangen sind. Er hat sie aus Ägypten geführt in die Freiheit, hat sie frei gemacht und sagt jetzt, wer hat euch wieder versklavt? Warum habt ihr euch wieder einspannen lassen in ein Joch? Und genau das ist der Punkt, warum Gott so leidet unter dieser Schuld. Nicht, weil es cool ist, dem Menschen zu sagen, hey, du bist schuldig, sondern weil Schuld uns bindet, uns fesselt, uns in den Kreislauf hält, dass wir nicht mehr frei sind für das Eigentliche. Das ist das Problem. Und das muss Gott mit ansehen, mit seinem Volk. Und es hilft nichts. Es muss jemand von außen da reinreden, weil wir selber, wir kommen da nicht mehr raus. Und je öfter man diesen Kreislauf geht, ist es wie beim Volk Israel, die sind schon tausendmal gegangen, die kommen dann nicht mehr raus. Gott kann Propheten noch und noch schicken. Und später schickt er seinen Sohn und Israel hört es nicht. Die kapieren es nicht. Die Filterfunktionen, die sind so perfekt ausgereift. Es ist eine Gesellschaft, die zusammenhält. Und wir brauchen es in unser Leben rein, dass jemand von außen reinspricht. Gibt es Leute in deinem Leben, die dir sagen können, das ist nicht gut, das ist falsch? Oder empfindest du es als Schmähkritik, als Frechheit, als Unverschämtheit? Wie können die nur? Darf Gott in unser Leben reinreden? Darf er uns ansprechen? Hat er überhaupt Möglichkeiten dazu? Gibt es in meinem Gebetsleben einen Raum, wo ich mit Gott über meine Schuld rede? Wo ich das thematisiere, wo ich ihn frage, wo ich bete, Herr, durchforsche mich, durchleuchte mich und erkenne mein Herz. Darf Gott? Ich wünsche mir das für mein Leben, dass Gott in mein Leben reinsprechen darf. Und die Grundlage dessen ist immer Vertrauen. Ich lasse nur denen in mein Leben reinsprechen, dem ich wirklich und ganz vertraue. Und ich möchte euch einladen, dass ihr Gott vertraut, in eurem Leben. Genau wenn es um diesen Punkt geht, Schuld. Darf Gott in deinem Leben Schuld beim Namen nennen? Und dann ist es wichtig, dass wir Schuld beim Namen nennen, dass wir sie bekennen. Immer wenn ich Schuld ausspreche, dann verliert sie so ihre Kraft oder ihre Macht. Schuld bekennen. Wenn ich Schuld nicht bekenne, wenn ich Schuld nicht ausspreche, dann ist es so, als ob ich so tue, als ob die Schuld von alleine wieder weggeht. Weil die ist ja nicht so schlimm, die verschwindet schon, das geht schon vorbei. Nein, Schuld geht nicht einfach weg. Schuld ist ziemlich resistent gegenüber allem. Deswegen ist wichtig, dass wir die Schuld bekennen und aus diesem Kreislauf ausbrechen. Bei den Leuten von Juda hatte Jeremia keine Chance, hatte Gott keine Chance. Die Frage ist, hat Gott bei dir eine Chance? Darf er bei dir reinsprechen? Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen. Das heißt, Jesus, mit deinen Augen schau mich an. Und lass uns mal ganz bewusst einen Moment unter die Augen Jesu stellen. Meine Erfahrung ist, in diesem Kreislauf von Schuld möchte ich am liebsten vor Gott weglaufen oder mich wegducken. Und es kostet Überwindung, dass ich all mein Vertrauen in Gott aktiviere, mich vor ihn hinzustellen und zu sagen, Jesus, mit deinen Augen schau mich an, sprich deine Worte in mein Herz.